zu zwei Bibelworte lesen. Das erste, das mit der Auferstehung zu tun hat, steht in Offenbarung 21. Ich lese von Vers 4 an. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und dann ein Wort über den Richterstuhl des Christus, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Liebe Brüder und Schwestern, über die Auferstehung lesen wir im Alten Testament so gut wie nichts. Da sind eigentlich nur zwei Stellen, die wirklich davon sprechen. Das ist einmal das bekannte Wort aus Hiob 19. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wo es dann weiter heißt, ich werde Gott anschauen aus meinem Fleische. Und das zweite, das ist wesentlich klarer, in Daniel 12, Vers 2. Den Vers will ich einmal lesen. Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Wirklich klar wird die Botschaft im Neuen Testament verkündet, und zwar von unserem Herrn Jesus selbst. Da ist das bekannte Wort in Johannes 5, Vers 28. Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes des Menschen hören und hervorkommen werden. Dann das außerordentlich aufschlussreiche Wort aus Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Dann will ich noch ein Wort aus Lukas 20 lesen, das uns einige nähere Aussagen über die Existenz derer gibt, die auferstehen. Lukas 20, Vers 35. Die aber würdig geachtet werden und jener Welt teilhaftig sein werden und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dann erinnern wir uns noch daran, dass die Botschaft von der Auferstehung Teil des Evangeliums ist. Soweit ich weiß, gibt es im Neuen Testament nur eine Stelle, wo es heißt, das ist das Evangelium. Und das ist 1. Korinther 15. Da sagt der Apostel Paulus: Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Also gar kein Zweifel, das ist das Evangelium. Und nach einigen Zwischensätzen heißt es dann, dass der Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen und dann anderen weiteren. Die Botschaft der Auferstehung ist die einzige, die der Not auf unserer Erde gerecht wird, die überhaupt als eine Erklärung und ein Ausgleich für alle Not angesehen werden kann. Auf unserer Erde gibt es ja außerordentlich viel Neid. Leid. Einmal unter den einzelnen Menschen wegen der großen Unterschiede. Da gibt es einen, der ist kerngesund. Der kann unternehmen, was er will. Der kann bis 2 aufbleiben und um 6 wieder an der Arbeit sein. Der andere, immer kränklich, immer Termin beim Arzt, das ist ein Jammerleben. Dann gibt es einige, die haben einen derartigen Verstand, die meistern alle Examen spielend. Die anderen, die nehmen für die Grundschule Nachhilfe. Das sind ungeheure Unterschiede. Und dann geht es darum, in welchem Land wir leben. Wir haben alle satt zu essen. Wir leben in völliger Freiheit. In anderen Ländern werden Menschen vielleicht im ganzen Jahr nicht einmal satt. Müssen immer fürchten, eingesperrt zu werden. Und dann fragt man sich, was sagt denn Gott dazu? Will der diesen ungleichen Zustand so stehen lassen? Soll der eine so hochgehoben werden und der andere so runtergedrückt? Die Antwort Gottes ist immer Leben nach dem Tode, Auferstehung. Wenn wir nicht die Auferstehung einrechnen, hat das Leben überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob euch schon einmal bewusst ist, was das für eine furchtbare Sache ist, wenn das Leben keinen Sinn hat. Einer, der das verstanden hatte, war der französische Nobelpreisträger Albert Camus. Der hat buchstäblich darüber geklagt. Der hat gesagt, das ist unerträglich. Ich will versuchen, es einmal zu zeigen. Ein junger Mensch kommt mit 6 in die Schule. Wenn er eine ordentliche Ausbildung haben will, dann dauert die ungefähr 20 Jahre. Dann ist er 26. Dann arbeitet er höchstens 40 Jahre, dann ist er 66. Das heißt also, die Hälfte seiner Arbeitszeit hat er auf seine Ausbildung verwandt. 20 Jahre Ausbildung, 40 Jahre Beruf. Und wenn er dann nicht weiß, wofür er lebt, das ist doch eine Katastrophe. Und Tatsache ist, dass kein Philosoph uns sagen kann, wozu wir leben. Was kann denn der Christ sagen? Ich kann 2 Antworten geben. Der Ungläubige lebt, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das ist sein Ziel. Und der Gläubige? Was ich jetzt sage, ist nicht meine Definition, aber es ist eine, die ich gut finde. Der Gläubige lebt, um Gott zu verherrlichen und um sich Gottes zu freuen. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Gott verherrlichen steht in 1. Korinther 6, Vers 20. Verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Und sich Gottes freuen steht an mehreren Stellen. Ich nenne nur Philipper 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Jesus Christus hat das Erdenleben abgeschrieben. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Er hat es einmal, was die positive Seite angeht, abgeschrieben. Matthäus 16, Vers 26. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Die ganze Welt hat noch nie einen Mensch gehabt. Das ist ein rhetorisches Bild. Karl der V. hat von sich sagen können, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Rund um die Erde hatte er Besitzungen. Aber die ganze Welt, die hatte er auch nicht. Und unser Herr sagt, selbst wenn einer all das hätte und seine Seele, seine Ewigkeit einbüßte, hätte er alles verloren. Dann von der negativen Seite, Lukas 12, Vers 4, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber nach diesem nichts zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt, fürchtet den, der Gewalt hat, nach dem Tode in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, den fürchtet. Also unser Herr zeigt uns, dass das irdische Leben keinen Sinn hat, dass alles davon abhängt, ob wir auferstehen. Und unser Herr baute ganz auf die Auferstehung. Trotzdem glauben viele Menschen nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Ich meine aber richtiger sagen zu müssen, sie wollen keine Auferstehung. Auf den ersten Blick ist das erstaunlich. Wir Menschen hängen doch alle am Leben. Und jeder freut sich doch, wenn da ein klein bisschen Verlängerung ist. Nehmen wir einmal an, es tut einem Mann hier weh. Jetzt geht es schließlich zum Arzt. Er ist 60 Jahre alt. Natürlich fürchtet er Krebs. Und der Arzt untersucht ihn gründlich und sagt, ich kann heute nicht sagen, kommen Sie in 8 Tagen wieder. Ja, während der 8 Tage haben seine Frau und er doch keine ruhige Minute. Was ist denn nun, wenn es Krebs ist? Jetzt kommt er zum Arzt und der sagt dem, alles bestens, kein Gedanke an Krebs. Sie können noch gut 15 Jahre leben. Ja, der freut sich doch wie ein Schneekönig. Über 15 lumpige Jahre. Und Gott bietet ihm die Ewigkeit. Warum freut er sich denn nicht darüber? Ich will euch sagen, was, warum? Der ganz normale Bürger, der hat mehr Theologie in seinem Kopf, als 5 Theologen in ihren dicken Bänden, die sie geschrieben haben. Der weiß nämlich einige grundsätzliche Dinge. Der weiß, dass Auferstehung mit Verantwortung zusammenhängt. Dass er nicht da oben erscheinen kann und sagte, ich weiß von nichts. Das weiß er ganz genau. Da wird er zur Verantwortung gezogen. Und er weiß, dass Gott gerecht ist und heilig. Und er weiß, dass er ein Sünder ist. Das weiß er alles. Und darum hat er mächtig Angst vor der Auferstehung. Er weiß nämlich eins nicht. Und der Teufel wird immer dafür sorgen, dass er das nicht erfährt. Er weiß nicht, dass Gott Liebe ist. Sonst sähe alles anders aus. Jetzt hat natürlich schon mancher gedacht, warum beweist Gott das eigentlich nicht mit der Auferstehung? Er könnte doch sagen, die Mädchen mit 17 und die jungen Männer mit 18, eine halbe Stunde in die Hölle und einen halben Tag in den Himmel, damit sie alle genau Bescheid wissen. Das tut er aber nicht. Wir Menschen, wir drängen immer auf Beweise. Denkt einmal an Lukas 16. Da lesen wir vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Beide sind gestorben, scheint an einem Tage. Der arme Lazarus ist in Abrahams Schoß im Paradies und der Reiche im Hades im Vorzimmer zur Hölle. Und nachdem der Reiche keine Linderung erfahren kann, da denkt er an seine 5 Brüder und das müssen wir ihm anerkennen. Er hat die Absicht, denen die Botschaft des Lebens zu sagen. Und da sagt er zu Abraham, schick Lazarus in das Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder. Abraham sagt, sie haben Mose und die Propheten. Der Reiche sagt, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten auferstände. Und da sagt Abraham, wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn einer von den Toten aufersteht. Das heißt, Gott hält sein Wort für ausreichend. Ich halte das für eine außerordentlich wichtige Tatsache. Gott hält auch für dich und für mich sein Wort für ausreichend. Wenn wir sagen, ich hätte gern mehr, sagt er, nein, das genügt. Und weil er die Maßstäbe setzt, dann tun wir gut daran, uns nach seiner Ansicht zu richten. Ist die Auferstehung Jesu bewiesen? Die Frage kann ich mit Ja und auch mit Nein beantworten. Die Auferstehung Jesu ist den Gläubigen bewiesen worden. Er erschien Petrus, den Aposteln, er erschien Jakobus und er erschien mehr als 500 Brüdern auf einmal. Er erschien aber keinem Ungläubigen. Er ist nicht dem Hohen Priester erschienen, nicht dem Synedrium, nicht Pilatus, Er hat im Grunde genommen denen den Beweis erbracht, die an ihn glaubten. Was können denn wir sagen, wenn man uns fragt, ist denn die Auferstehung wirklich fundiert? Wir haben es sehr leicht. Es sind ja einmal Männer zum Herrn Jesus gekommen. Die haben ihm nicht nur gesagt, dass es keine Auferstehung gäbe. Die haben sogar geglaubt, sie könnten ihm beweisen, dass es keine Auferstehung gibt, dass die gar nicht geben kann. Und sie hatten da ein nettes Geschichtchen. Ich glaube, das war erfunden, das Geschichtchen. Hört es euch mal an, das läuft so glatt läuft das Leben nicht. Die sagten, da waren 5 Brüder und der Älteste heiratete eine Frau, starb kurz darauf, hatte keine Kinder. Und nach jüdischem Recht musste nun der Nächste diese Frau heiraten, tat er auch. Und der starb, auch keine Kinder. Jetzt war der Dritte an der Reihe. Und die 7 Brüder sind alle hübsch der Reihe nach gestorben. Und schließlich blieb der Frau ja auch nichts anderes übrig. Und nun war die Frage, mit der sie glaubten, alles widerlegen zu können, wessen Frau wird sie in der Auferstehung sein? Und dann hat er ihnen ja das gesagt, was wir eben gelesen haben, die würdig sind, der künftigen Welt teilhaftig zu werden, die heiraten nicht. Erledigt. Nun der Beweis des Herrn, er sagt, Gott nennt sich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und darum sind Abraham, Isaak und Jakob im Leben. Jetzt müssen wir einmal ganz genau denken. Das ist eine Argumentation vom Charakter Gottes aus. Unser Herr sagt gewissermaßen, weil Gott so ist, wie er ist. Darum können wir sagen, wenn Gott sich zu Abraham bekennt, gibt der Abraham auch das Leben. Eine Argumentation vom Charakter Gottes aus. Für jeden Gläubigen absolut überzeugend und für den Ungläubigen von wenig Gewicht. Das ist nun einmal so. Wir können aber noch weiteres sagen. Wenn es keine Auferstehung gäbe, wäre Gott nicht der Gerechte. Auf unserer Erde gibt es bitter wenig Gerechtigkeit. Gerade die großen Schurken, die werden im Allgemeinen nicht gepackt. Auf unserer Erde gibt es keine Gerechtigkeit ohne Auferstehung. Keine Gerechtigkeit ohne Auferstehung. Ist Gott nicht der heilige Gott? Da müssten die Engel vor seinem Thron aufhören zu rufen, heilig, heilig, heilig. Ohne Auferstehung aber ist Gott auch nicht der Gott der Liebe. Ich will das ganz kurz illustrieren. Der Apostel Paulus, der hat dem Herrn Jesus mit letzter Hingabe gedient. In 2. Korinther 12 können wir lesen, was er alle um Jesu willen erduldet hat. Jetzt stellen wir uns einmal vor, es gäbe keine Auferstehung. Und stellen wir uns einmal vor, der Herr Jesus hätte zu Paulus gesagt, Paulus, Dienstag ist dein Termin vorm Gericht, du wirst zum Tode verurteilt, Donnerstag wirst du enthauptet. Da hätte Paulus gesagt, in Ordnung. Was dann? Jo, diese Gefangenen werden gehörig verscharrt. Ja und dann? Warte nichts. Hätte Paulus gesagt, was? Ich habe dir so treu gedient, weiter nichts. Aber die werden doch von dir sprechen, deine Briefe, die werden doch mal ganz bekannt. Paulus wusste besser. Der sagte, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Paulus wusste, dass sein Herr ihn nicht enttäuschte. Und er hat auch die andere Seite formuliert, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, wären wir die elendesten von allen Menschen. Also sehen wir, das Bild Gottes gerät aus den Fugen, wenn es keine Auferstehung gibt. Und unsere Auferstehung ist gesichert in Jesus Christus. Unser Herr sagt uns, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und er hat das wunderbare Wort gesprochen, das ich gestern oder heute Morgen schon zitierte. Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Aber jetzt müssen wir einmal verstehen, dass die Auferstehung Jesu mehr bewirkt hat als unsere Auferstehung. Dass etwas ganz anderes dahinter steht. Und dazu wollen wir einige Verse aus Römer 8 lesen. Römer 8 von Vers 20 an. Denn die Schöpfung ist der Eitelkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das entscheidende Wort ist Vergänglichkeit. In der alten Elberfelder Übersetzung Verderbnis, in der neuen Vergänglichkeit, die meisten Übersetzungen Vergänglichkeit. Das ist ein gewaltiger Gedanke. Naturwissenschaftler sagen uns, dass das ganze Universum dem Kältetod entgegengeht. Sie sagen uns, dass unser Universum einem Uhrwerk gleicht, das aufgedreht worden ist und das abläuft. Und wenn es abgelaufen ist, wenn kein Temperaturunterschied mehr besteht und der Tag kommt, denn die Sonne zum Beispiel gibt ja dauernd Energie von sich in Gestalt von Wärme und Licht, die ist einmal ausgebrannt, wenn kein Temperaturunterschied mehr steht, dann ist alles Leben am Ende. Und das meint das Wort hier, Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und davon wird die Schöpfung freigemacht werden. Das ist das, wovon der, der auf dem Throne sitzt, spricht, von dem wir gelesen haben, der das, was wir jetzt erleben, das Erste nennt. Das Erste ist vorüber und siehe, ich mache alles neu. Das ist ja was ganz Gewaltiges. Gott wird einmal alles neu machen. Wie das aussieht, davon habe ich keine Vorstellung. Das stört mich aber auch nicht. Ich habe nämlich auch keine Vorstellung davon, wie Gott geschaffen hat. Die Bibel sagt durch sein Wort, die Bibel sagt, er sprach und es stand da. Und ich kann mir nichts darunter denken und es steht doch da. Darum weiß ich, mein Denken, ja oder nein, spielt überhaupt keine Rolle. Und so brauche ich mir auch keine Gedanken darüber zu machen, wie Gott den Verfall aller Dinge stoppen und den Bestand sichern wird. Nun wollen wir einmal wieder nach uns fragen und uns fragen, wer wird auferstehen? Und da heißt die Antwort sehr einfach, alle. Alle ohne Ausnahme. Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aus der Formulierung geht hervor, so sicher wie das Sterben, so sicher das Gericht. Und das Gericht setzt selbstverständlich Auferstehung voraus. Dann das Wort aus Johannes 5, 28. Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes des Menschen hören und hervorkommen werden. Es werden also alle auferstehen. Auch die, die nicht daran glauben, auch die, die nicht auferstehen wollen, auch die, die eine mächtige Angst vor der Auferstehung haben. Es werden absolut alle Menschen auferstehen. Und das ist die, dann folgt die wichtigste Entscheidung, nicht über unser Leben, sondern über unsere Ewigkeit. Und die Gabel, wo es geht, die Einordnung, die nehmen wir hier vor. Und jetzt wollen wir uns einmal fragen, wer ersteht auf zum Leben? Da will ich drei Antworten geben. Es sind aber nicht drei Gruppen, die zum Leben auferstehen, sondern diese drei Antworten betreffen alle dieselben Menschen. Für immer dasselbe, nur verschiedene Aussagen der Bibel zur selben Sache. Als erstes lese ich ein sehr bekanntes Evangeliumswort aus Johannes 3, Vers 36. Da steht: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Um also teilzuhaben am ewigen Leben, muss ich an den Herrn Jesus glauben. Dazu noch Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Dieser Vers sagt uns, wie wir hineinkommen in das ewige Leben. Dadurch, dass der Herr Jesus uns auferweckt. Was ist nun zu glauben? Wir haben gelesen, der an den Sohn glaubt, der an den Sohn Gottes glaubt. Ich meine immer die klarste Stelle, stände in Johannes 20, 31. Da sagt uns Johannes, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Und da steht, diese Berichte sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist der Sohn Gottes und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Es geht also darum zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nun begegnen wir ab und zu Theologen, die sagen uns, ja, Jesus der Sohn Gottes, das glaube ich, aber die Wunder, die in der Bibel stehen, die kann ich nicht glauben. Die Leute kommen mir immer vor wie einer, der überhaupt keine Ahnung hat. Ich teile die Wunder in drei Gruppen ein. Die dritte Gruppe ist die unterste. Das sind die leichten, die kleinen Wunder. Lacht aber nicht, was ich dazu zähle. Dazu gehört zum Beispiel die Auferweckung des Lazarus, kleines Wunder. Dann die Stillung eines Sturms, die Heilung eines Aussätzigen. Das ist alles in Wunderklasse 3. In Wunderklasse 2 habe ich 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist ja viel mehr als einen Toten auferwecken, nicht wahr? Viel, viel mehr. Himmel und Erde schaffen. Stellen wir uns mal vor, es soll 1000 Trillionen Sonnensysteme geben. Also der Satz, der ist eine Wucht. Aber das dritte Wunder, das ist noch viel größer. Das ist Johannes 6, Vers 3, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist das größte Wunder. Und das konnte Gott nicht mit seiner Macht lösen. Das konnte er nicht mit seiner Weisheit lösen. Das hat hineingeschnitten in sein Herz. Das hat seine Liebe erfordert, sein ganzes Wesen. Das ist das ganz große Wunder. Und wenn mir einer sagt, er könnte das ganz Große glauben und das ganz Kleine nicht, dem kann ich geistig nicht folgen. Bei dem stimmt irgendetwas nicht. Und es ist die Frage, ob wir dies Wunder fassen können, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, um uns zu erlösen. Liebe Brüder und Schwestern, das sagt man so leicht. Einige tun, als ob das Allereinfachste wäre. Und ich glaube, dass in seiner ganzen Tiefe wirklich zu verstehen, ist das Allergrößte und Schwerste. Nun die zweite Aussage, über die die auferstehen werden. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Da spricht der Apostel Paulus von der Entrückung. Und er sagt, dass der Herr vom Himmel herabkommen wird, 4, Vers 16, mit gebietendem Zuruf, der Stimme eines Erzengels, der Posaune Gottes. Und dann sagt er, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wenn ich also nicht bei der Entrückung dabei bin, weil ich vorher durch den Tod abgerufen werde, dann muss ich ein werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das ist für viele etwas Neues. Hier will ich ganz klar kurz eine Begebenheit erzählen. Vor vielen Jahren ging ein in unseren Versammlungen sehr bekannter Bruder heim. Er war Unternehmer gewesen, größere Belegschaft, und man rechnete damit, dass die auch zur Beerdigung kamen. Ein gleichfalls sehr bekannter Bruder war ausgesucht worden, um die Trauerrede zu halten. Nun, ich saß da, ich wusste, das Evangelium soll verkündigt werden, und zu meinem Erstaunen las er Johannes 5, Vers 28, es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes des Menschen hören und hervorkommen werden. Und dann, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich dachte, wie willst du jetzt den Ungläubigen das Evangelium sagen? Er macht es sich sehr einfach. Er sagte, was ist das Gute? An den Herrn Jesus glauben. Was ist das Böse? Ihm nicht glauben. Und schon konnte er alles wieder abfeiern. Wir im Allgemeinen, wir betonen das Evangelium durchaus richtig. Etwa Römer 3, Vers 28. So urteilen wir denn, dass ein Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben ohne des Gesetzes Werke. Und hier steht, die das Gute getan haben. Römer 4, Vers 5, dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und hier steht, die das Gute getan haben und die das Böse getan haben. Ja, wie kann man das dann nun auf einen Nenner bringen? Also meine Überzeugung ist folgende. Wenn ich den Herrn Jesus im Glauben angenommen habe, dann habe ich ihn nicht nur angenommen als meinen Erretter, sondern ich glaube an ihn als den Sohn Gottes, als den, von dem mir die Bibel sagt, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, der längst im Himmel die Herrschaft angetreten hat, dann glaube ich an ihn als meinen Herrn. Und dann muss ich ihm selbstverständlich gehorchen. Ich kann nicht an den Herrn Jesus glauben, ohne ihm zu gehorchen. Und dann bin ich automatisch ein Mensch, der das Gute tut. Und dann brauche ich nicht mehr zu sagen, bitte beurteilt mich nach meinem Glauben. Dann kann ich sagen, selbstverständlich könnt ihr mich nach meinen Werken beurteilen. Liebe Brüder und Schwestern, wir erwarten alle von unserem Glauben, dass er unsere Ewigkeit grundlegend beeinflusst. Das erwarten wir doch. Dass Gott uns aufgrund unseres Glaubens als seine Kinder anerkennt und in den Himmel nimmt. Dann muss der Glaube aber auch das kurze Erdenleben beeinflussen können. Und wenn mir einer sagen will, nein, mein Erdenleben, das beeinflusst mein Glaube nicht, aber die Ewigkeit, die habe ich damit im Griff, dann sage ich zu diesem Spinner, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Also dieses Wort, das muss ich auch auf mich anwenden können. Dass wenn ich einmal vor Gott stehe, er nicht mehr fragt, kannst du den schönen Satz noch auswendig, den du früher mal gesagt hast, ich glaube an den Herrn Jesus, hast du vergessen. Sondern er muss mich nach meinen Werken beurteilen können. Ob ich einer bin, der das Gute getan hat, oder ob ich einer bin, der das Böse verübt hat. Unsere Werke, die zeigen, wer wir sind.
Ich will einige Bibelworte dazu lesen.
2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Dann ein Wort über die Werke. Seht, in unseren Versammlungen, da wird das Evangelium noch sehr klar verkündigt. Rechtfertigung aus Glauben. Und das ist absolut richtig. Und davon will ich keinen Millimeter abnehmen. Aber wir dürfen auch die Werke nicht vergessen. Die kommen hinterher. Ich will einmal Titus 2, Vers 14 lesen. Titus 2, Vers 14. Da wird von Jesus Christus gesagt, der sich selbst für uns dahingegeben hat, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Das Gegenstück dazu steht in Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind greulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Also die geben vor, Gott zu kennen, die verleugnen ihn in ihren Werken. Ich weiß nicht, ob uns das schon mal aufgefallen ist. Unter Verleugnen verstehen wir gewöhnlich etwas ähnlich, wie Petrus sagte, Jesus, den kenne ich überhaupt nicht. Das war eine mündliche Angelegenheit. Wir können Gott auch in unseren Werken verleugnen und das ist hier ein furchtbares Urteil. Nun zur Frage, was dann? Wenn wir auferstehen, was ist dann? Dann kommen die Gläubigen vor den Richterstuhl des Christus, um bewertet zu werden. Der Richterstuhl des Christus ist kein Sitz des Gerichtes. Im Griechischen steht da das Wort Bema und das ist ein Ausdruck aus dem Sportleben. Auf diesem Richterstuhl saß bei einem Sportfest der Preisrichter. Und solch ein Preisrichter entscheidet ja nicht über Leben oder Verdammnis. Der bewertet die Einzelnen nur. Früher gab es ja nur einen ersten Preis und die anderen bekamen alle nichts. Wir demokratischen Leute heute haben es immerhin auf 3 Medaillen und 6 erste Plätze ausgeweitet. Nun, dann kriegen die Kleinen auch was mit. Aber früher gab es nur einen, das sagt Paulus ja auch, wisset ihr nicht, dass die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt. Also der da auf dem Richterstuhl sitzt, der bewertet uns. Vor dem Richterstuhl geht es nicht um Leben oder Verdammnis. Es geht auch nicht um Sünden. Die Sünden derer, die dort stehen, sind gesühnt. Die kommen gar nicht mehr zum Tragen. Vor dem Richterstuhl geht es um Werke. Um ein Wort, das uns ziemlich fremd geworden ist. Um Werke. Und darauf müssen wir uns einstellen. Jetzt will ich aus diesem Vers, den wir gelesen haben, 2. Korinther 5, Vers 10, einmal die 4 Verben herausholen. Ihr habt schon gemerkt, ich habe es immer gerne mit den Verben. 4 Verben. Die 4 Verben sind hier erstens müssen, zweitens offenbar werden, drittens empfangen, viertens gehandelt. Das sind die 4 Verben. Das erste Verb heißt also müssen. Es gibt leider heute viele Christen, die meinen, für sie gäbe es das Wort müssen überhaupt nicht mehr. Die sprechen dann von Freiheit und sagen, wir sind nicht unter dem Gesetz. Wer redet mir denn noch von müssen? Und dann sagen sie einem wie mir vielleicht, hast du eigentlich nie gehört, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht? Doch, doch, da habe ich von gehört. Ich weiß sogar, wo es steht. Galater 5, Vers 1.
Nun muss man aber jedes Wort in seinem Zusammenhang hören. Man kann nicht so ein Wort einfach herausnehmen. Und wenn ihr einmal Galater 5 lest, dann wird euch sofort klar, dass der Apostel Paulus über die Beschneidung spricht. Es geht um die Frage, ob die Männer aus den Nichtjuden, die wurden damals die Heiden Nationen genannt, wenn sie Christen wurden, beschnitten werden mussten. Und zu der Frage nimmt Paulus Stellung. Und da sagt er, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Das heißt aber nicht, dass es für uns kein Müssen mehr gibt. Die meisten haben auch keine Vorstellung vom Gesetz. Viele denken, das Gesetz ist erledigt, haben wir nichts mehr mit zu tun. Das stimmt nicht. Ich will ein Wort dazu lesen aus Römer 8. Ein ganz eigenartiges Wort. Es mag manchen überraschen, dass das da steht. Römer 8, Vers 3 und 4. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendet, die Sünde im Fleische verurteilte, auf dass das Recht des Gesetzes, Fußnote, die rechtmäßige Forderung des Gesetzes, erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandern. Da wird uns doch tatsächlich gesagt, dass Gott die rechtmäßige Forderung des Gesetzes anerkennt und sie in seinem Sohne erfüllt hat. Ich weiß auch nicht, ob allem bekannt ist, was das Gegenstück zu Gesetz ist. Die meisten haben die Vorstellung, das Gegenstück vom Gesetz heißt Freiheit, sagt das Neue Testament nicht. Ich will dazu zwei Bibelworte lesen. Als erstes Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Dann Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt Folgendes. Dies ist alles aus der Schau Gottes. Gott sah uns zunächst unter dem Gesetz. Und seit der Herr gekommen ist, können wir die Stellung wechseln, können unter die Gnade kommen. Das sind die beiden Alternativen Gottes. Ein Mensch steht entweder unter dem Gesetz oder er steht unter der Gnade. Einen anderen Platz gibt es nicht. Was ist denn mit den Menschen, die glauben, sie könnten jetzt ganz frei das tun, was sie wollen, sie brauchen sich nicht nach dem Willen Gottes zu richten? Ja, die haben überhaupt nichts verstanden. Wenn ich wirklich den Heiligen Geist habe, wenn ich wirklich ein Kind Gottes bin, dann weiß ich doch, dass der Wille Gottes das Richtige ist und das Vollkommene. Und dann strecke ich mich doch danach aus, ihn zu tun. Dann habe ich doch nicht den Wunsch, etwas gegen den Willen Gottes zu tun. Wie ist es denn mit der Freiheit? Für mich, vielleicht persönliche Auffassung, steht das mit Abstand schönste und klarste Wort über Freiheit in 2. Korinther 7, Vers 17. Das solltet ihr auch alle merken. Und weil ihr ja nur alle, die meisten jung sind, könntet ihr es auch nur alle auswendig lernen. Da steht: Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist ein herrliches Wort. Ich will mal versuchen, das zu erklären. Nehmen wir einmal an, da ist ein Mann, der hat einen großen Schreinereibetrieb, sagen wir 40 Gesellen. Er hat zwei Söhne, die wollen jetzt beide in seinen Betrieb. Stimmt was nicht mit der Stelle? Entschuldigung, 2. Korinther 3, Vers 17. Habe ich anders gesagt? 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist der Geist, aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Also stellen wir uns vor, der Mann hätte zwei Söhne. Und dieser Mann wäre außerordentlich, pünktlich, genau und ordentlich. Und das wollte er seinen beiden Jungs auch einhämmern. Und der eine, der hätte den Geist des Vaters. Der wäre genau wie der Vater. Ganz pünktlich, ganz ordentlich. Und der zweite, das wäre so ein Schlendrian. Wenn der Vater nun sagt, um 7 Uhr fangen wir an zu arbeiten, ihr müsst um 10 vor hier sein, sagt der eine, das meine ich aber auch. 10 vor Schlendrian da. Der andere, ja, warum denn? Die können doch schon vor mir anfangen. Seht, der Junge, der den Geist des Vaters hat, der lebt in absoluter Freiheit. Der stimmt überein mit dem Vater. Der Vater brauchte dem das gar nicht zu sagen. Der hätte das von sich aus so gemacht. Und für den anderen ist das eine dauernde Not. Er denkt, Mensch, wenn der Alte doch mal in Urlaub führt. So ist das Wort zu verstehen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn ich nun Gottes Geist habe, dann bin ich auf derselben Linie wie mein Herr und dann tue ich das, was er will, von Herzen. Ist genau dasselbe wie in Johannes 14. Da spricht der Herr Jesus davon, wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Er will, dass wir seine Gebote aus Liebe halten. Nicht, dass wir denken, ach du meine Güte, das hat er auch noch geboten. Müssen wir auch noch machen. Er will, dass wir seine Gebote aus Liebe halten. Es wird uns ja auch gesagt, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Ich habe mich gefragt, wie geschieht denn der Wille Gottes im Himmel? Sitzen die Engel da mit einem ganz langen Gesicht da, muss wieder Wille Gottes geschehen. Ja, ihr lacht darüber. Ihr lacht im Grunde genommen über unsere unvernünftige Denkweise, wenn wir Schwierigkeiten haben, den Willen Gottes zu tun. Also unser erstes Verb, wir müssen. Auf uns alle kommt ein Müssen zu. Nun das zweite, was müssen wir? Offenbar werden. Dazu will ich zwei Worte lesen. Lukas 12, Vers 3. Nein, Lukas 12, Vers 2 und 3. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und verborgen, was nicht kund werden wird. Deswegen, so viel ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, wird im Licht gehört werden, und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Dann 1. Korinther 4, Vers 5. So urteilet er nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge des Herzens offenbaren wird, und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Also hier wird uns gesagt, dass selbst die Ratschläge unseres Herzens geoffenbart werden. Das heißt also, dass unsere Motive bekannt werden. Unsere Motive sind das Entscheidende. Ich kann ja einen ganz freundlichen machen und in Wirklichkeit ganz anders denken. Ich kann auch einen Vorschlag ablehnen und mir eine ganz andere Begründung ausdenken, warum ich den ablehne. Meinen wahren Grund nenne ich gar nicht. Der Herr sagt uns, das wird alles einmal offen werden. Der Apostel Paulus sagt einige Male, in 1. Thessalonicher 2 zum Beispiel zweimal, Gott ist Zeuge. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Gott ist Zeuge. Wenn Gott Zeuge ist, dann ist doch das Dümmste, was wir tun können, etwas verstecken oder uns verstellen. Das Dümmste, was wir tun können. Denn dann stehen wir nachher da als die Blamierten. Wir sollten viel lieber hier schon alles klären. Gott ist Zeuge. Gott war auch Zeuge, als Kain Abel totschlug. Gott war Zeuge, als die Israeliten in Ägypten leiden mussten. Gott ist immer Zeuge. Und das sollten wir wissen. Und einmal wird alles offenbar. Nun unser drittes Verb. Empfangen. Müssen offenbar werden. Empfangen. Auf unserer Erde wollen alle immer viel empfangen. Wenn einer 5.000 Mark im Monat verdient, hätte er gern 7 und so geht das dann weiter. Jeder möchte gern viel haben, viel empfangen. Und da wundere ich mich, dass so viele Christen so wenig Wert darauf legen, wie sie da oben in der jenseitigen Welt eingestuft werden. Eigenartige Sache. Ihr wisst ja, dass es viele gibt, deren Hauptthema ist, ein Gläubiger kann nicht verloren gehen. Wenn sie das wissen, dann sagen sie so, jetzt habe ich es geschafft. Wie sie da oben stehen, ist denen so gleichgültig wie Wasser. Die kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ich habe große Bedenken, ob die da überhaupt ankommen. Der Herr sagt uns, dass er alles belohnen will. Und die legen überhaupt keinen Wert aufs Empfangen. Nun, er wird empfangen, je nachdem er gehandelt hat. Was erwartet unser Herr von uns? Wir können da ans Geld denken und können an unsere Taten denken. Wenn es ums Geld geht, können einige sagen, einige, wir müssen den Zehnten geben. Andere sagen, nein, das war für die Israeliten. Wir zahlen ja Steuern, wir brauchen keinen Zehnten zu geben. Man darf nicht vergessen, um nichts zu tun, hat ein Mensch immer eine Ausrede. Ich bin der Ansicht, dass der Zehnte das Mindeste sein sollte. Besser wäre der Fünfte. Fünfte ist nämlich mehr als der Zehnte. Es gibt sogar Leute, die geben noch mehr. Er hat einem Bruder mal gesagt, von dem, was er seinem Geschäft entnimmt, gibt er die Hälfte. Wie viel sollen wir denn nun geben? Wäre sehr schwer, wenn ich hier durch den Saal gehen sollte und jedem sagen, wie viel er geben soll. Das brauche ich aber nicht. Der Jesus in seiner Weisheit, der hat eine Formel. Das ist herrlich, die Formel. Da hat er jeden von uns mit ganz genau festgelegt. Er hat einmal von einer Frau gesagt, diese hat getan, was sie vermochte. Das ist unser Maßstab. Wir sollen das tun, was wir tun können. Jetzt ist es möglich, dass du mehr gibst als all die anderen in deiner Gemeinde. Und wenn Gott dich beseht, sagt der Mensch, der knauserige Bursche, der gibt viel zu wenig. Er bewertet uns nämlich nach dem, was wir tun können. Und nicht, ob wir mehr oder weniger geben als die anderen. Und der Herr Jesus hat das ja auch so gezeigt, als er sich an den Schatzkasten setzte. Die arme Witwe warf alles ein, was sie hatte. Sie konnte nicht mehr geben. Und er sagt, die hat am allermeisten gegeben, obwohl die anderen viel mehr gaben. Dann können wir Gott aber auch unsere Zeit geben. Ralph Schellis, der sagt, ihm wäre einmal bewusst geworden, dass Gott von ihm den Zehnten an Zeit verlangte. Jetzt kann man natürlich auch wieder verschieden rechnen. Ob man den Tag zu 24 Stunden rechnet oder sagt, 6 Stunden Schlaf, ich kann ich sowieso nichts tun, höchstens für Gott schlafen, also müssen wir abziehen. Habe ich nur noch 16 Stunden, Zehnte von 16 Stunden. Rechnet es euch aus, wie ihr wollt, aber kommt zu dem Ergebnis, dass Gott auch da etwas fordert. Auf der anderen Seite können wir wissen, dass Gott nichts übersieht. Ich will dazu ein Wort lesen aus Hebräer 6. Das ist ein außerordentlich schönes und trostreiches Wort. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und dienet. Also das können wir ganz gewiss sein. Dass wir nie und nimmer etwas für den Herrn tun, was er übersieht. Unsere Brüder und Schwestern werden vieles übersehen. Das ist ganz sicher. Und da hat sich schon mancher geplagt und die anderen haben nicht einmal gemerkt, dass er sich geplagt hat. Ich glaube, das ist sogar oft das Los der Schwestern. Aber unser Herr übersieht nichts. Er sagt, dass selbst der Becher kaltem Wassers gelohnt werden soll. Und an den Richterstuhl des Christus sollten wir auch denken. Der Apostel Paulus hat sich auf den Tag gefreut. Und wenn einer denkt, für einen Christen gäbe es keinen Ruhm, der irrt sich. Paulus spricht davon, mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Wir dürfen nach Ruhm streben, unbedingt. Nur nicht nach dem falschen Ruhm vor Menschen. Wir sollen den Ruhm vor Gott suchen. Und da dürfen wir immer mit einer ganz fairen Behandlung rechnen. möchte Gott uns schenken, dass wir das immer im Auge haben. Unser Herr hat uns das ewige Leben erworben. Und jetzt will er uns noch viel mehr geben. Eines der letzten Worte heißt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Er hat die Absicht, uns zu belohnen. Und wenn er dir oder mir nur wenig geben kann, dann sind nicht nur wir enttäuscht, sondern er auch. Er will ja lohnen. Und es liegt an dir und an mir, ob er uns viel geben kann. Möchten wir den Gedanken doch nie vergessen.